Herzlich willkommen zu unserem Podcast Content Mosaik, jeder Inhalt zählt. Wir, das sind Lars Stetten, Podcast- und SEO-Berater und ich, Valerie Wagner, Journalistin und Podcasterin. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge Content Mosaik.
Unser Thema heute ist das Content Audit. Ein Thema, was besonders natürlich Leute betrifft, die eigene Webseite haben, vielleicht auch schon länger damit beschäftigt sind. Und ja, Valerie, lass uns doch einfach mal direkt mit der Definition anfangen.
Genau, also ein Content Audit ist eigentlich eine Bestandsaufnahme, also eine oder auch eine Ist-Analyse oder eine Inventur der digitalen Inhalte. Das ist eigentlich ein Content Audit. Also man schaut sich einfach an, was habe ich alles auf meiner Seite, meine Unterseiten, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo besteht Verbesserungspotenzial und so weiter. Das ist einfach, das gehört so zu einer, ja, zu einer Strategie, ne? Sind wir noch auf Kurs? Passen diese Inhalte, die wir vielleicht vor einem Jahr noch veröffentlicht haben, passen die noch? Wie laufen die eigentlich? Und was können wir da optimieren, noch rausholen und so weiter? Und ein Content Audit gibt eben da konkrete Anhaltspunkte, wie man das alles verbessern kann. So in a nutshell. Da gehört natürlich noch viel mehr dazu, aber darüber reden wir ja gleich. Genau.
Ja, und da kommen wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen in die Richtung, was gibt es denn überhaupt für so Content Audits?
Richtig, ja.
Das bekannteste Content Audit ist wohl das SEO Audit, also sprich im Rahmen einer Suchmaschinenoptimierung ein Audit durchzuführen. Das ist so klassisch, okay, wir haben eine Webseite, haben auch vielleicht einen Blog oder ein Magazin auf unserer Webseite, vielleicht viele arbeiten an der Webseite oder auch einer war sehr fleißig und es haben sich halt über die Monate, über die Jahre viele Beiträge, viel Content einfach angesammelt und irgendwann ging es einfach nicht wirklich weiter, was die Ziele angeht, also vielleicht die Rankings passt nicht etc. etc. Kommen wir auch später nochmal in die Details zu sprechen. Und jetzt heißt es mal wirklich reine machen, mal feucht durchwischen, ja, mal sagen, okay, was passt überhaupt an Inhalten im Rahmen von so einem SEO-Audit? Hatte ich auch schon mit einigen Kunden und das ist immer sehr wertvoll. Das ist so das bekannteste Content-Audit. In dem Zusammenhang ist aber auch noch wichtig, dass es auch durchaus andere Content-Audits gibt. Das gibt dann auch Überschneidungen mit den SEO-Audits zum Teil, aber man kann es auch noch teilweise etwas spezialisieren. Also ein anderes Content Audit kann auch ein Content Migration oder Migration Audit sein. Das ist halt klassisch, wenn ich zum Beispiel eine Webseite oder wenn ich eine Webseite neu gestalten will. Zum Beispiel kann das sein, ich möchte das Content Management System wechseln. Weiß ich. Gibt es ja ganz viele, Typo 3, WordPress etc. Und aus welchen Gründen will ich das wechseln? Das ist so ein ganz klassischer Fall. Kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel Neuausrichtung von der Zielgruppe habe auf der Webseite. Ich war vielleicht sehr multithematisch unterwegs und habe festgestellt, das passt, klappt nicht so, will mich da vielleicht ein bisschen neu ausrichten und sagt mir, okay, dann in dem Zusammenhang kann ich vielleicht auch noch ein bisschen am Design was machen und es gibt einen Relaunch. In dem Zusammenhang kann man natürlich auch ein Audit machen, um dass am Ende wirklich nur die hochwertigen und relevanten Inhalte übrig bleiben. Das zweite wäre ein Struktur- und Organisations-Audit. Da geht es um die sogenannte Informationsarchitektur. Damit ist halt gemeint, so Menüstruktur, Navigation, also was für Kategorien gibt es auf einer Webseite, das da wirklich zu bewerten und das nochmal neu zu überdenken.
Das würde sich ja gerade auch im Hinblick auf das kommende Barrierestärkungsfreiheitsgesetz anbieten, ne? Sowas. Ja.
Genau, das geht so ein bisschen in die Richtung, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Also hier geht es so im ersten Augenblick so um die Usability, die hat aber mit dieser sogenannten Accessibility, was du jetzt gerade ansprichst, oder auch zu Deutsch sozusagen Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit, durchaus Überschneidungspunkte. Insofern, genau. Das wäre halt auch ein Audit, was du gerade ansprichst, das wäre halt sozusagen das Barrierefreiheitsaudit. Da geht es halt wirklich darum, jetzt gibt es ja gerade jetzt demnächst das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was in Kraft treten soll. Deswegen sind diese Audits natürlich gerade total angesagt, zu gucken, okay, wie fern ist meine Webseite wirklich barrierefrei? Da gibt es ja entsprechend auch Tools etc. Und sich wirklich dann auch mal diese Strukturen anzugucken, Elemente. Da gibt es zum Beispiel, sind die Formulare wirklich barrierefrei? Das kenne ich selber von mir, wenn ich halt was eingebe und ich gebe irgendwas falsch ein, ist das überhaupt jetzt für jemanden, der auf Sprachausgabe arbeitet oder mit anderen Dingen, sind diese Fehler zum Beispiel überhaupt, werden die überhaupt vorgelesen? Mhm. Oder sind diese Formulare grundsätzlich überhaupt bedienbar? Sind die Buttons überhaupt anklickbar und solche Geschichten? Da geht es dann wirklich in die Details, um nachher einen barrierefreien, ja, Content auch zu haben. Zwei weitere Arten von Audits wären noch ein Zielgruppenaudit. Das sagt, glaube ich, dann aber schon selber. Mhm. Einfach um halt die Inhalte auf die Zielgruppe, auf die Bedürfnisse der Zielgruppe auszurichten. Und das Letzte, es gibt noch weitere Audits, aber so die von den bekanntesten, wäre ein sogenanntes Content Governance Audit. Ja, das ist, glaube ich, eher was für größere Unternehmen, wo es darum geht, Richtlinien und Prozesse zu bewerten und einfach die Prozesse, die Workflows sozusagen zu verbessern, einfach mehr Effektivität in die Content-Erstellung und den ganzen Content-Prozess zu bringen. Mhm. Ja, das sind erstmal so grundsätzlich bekanntesten Content-Audits und wie gesagt, das Bekannte ist das SEO-Audit. Und wir haben uns ja immer überlegt, wir wollen ein ganz konkretes Problem darstellen oder beschreiben, an dem wir dieses Audit einfach besprechen können, Valerie.
Genau, du hast ja wieder ein Problemszenario überlegt, damit wir hier möglichst praxisnah sind. Und zwar sind wir eine Fitnessberatung mit eigenem Blog und Online-Akademie und haben 10 MitarbeiterInnen. Und das Unternehmen hat wechselnde Verantwortliche für den Content. Und teilweise wird dieser intern produziert, aber auch von externen Textern. Und zum Teil wird da auf KI-Tools zurückgegriffen. Und über die Jahre sind auf dieser Webseite eben so 1000 Unterseiten angewachsen. Und dennoch ist die Webseite nicht wirklich erfolgreich, hat nur 300 Webseitenbesucher im Monat, wovon ungefähr die Hälfte von Google und Co. kommen. Aber es gibt nur sehr selten Kundenanfragen über die Website. Und wenn, dann passt es auch meistens nicht zur Zielgruppe. Genau, das ist also unsere Ausgangslage. Eine Fitnessberatung mit Blog- und Online-Akademie mit 10 Mitarbeitern, 1000 Unterseiten, wenig Website-Besucher und meistens nicht die richtige Zielgruppe dabei.
Ich glaube, da haben wir wirklich ein klassisches Beispiel auch so, ja. Also das kann man natürlich immer auch anwenden auf andere Branchen. Aber dieses Ding, okay, wir produzieren ohne Ende. Wir haben es auch mal mit extern probiert, mit intern und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein ganz klassisches Szenario. Und ja, dann geht's halt ans Audit, ne? Also hier könnte man ja wirklich ganz klassischen SEO-Audit machen. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, was mache ich da als ersten Schritt? Und dann geht es halt auch an die Messgrößen. Das heißt, letztendlich geht es erstmal darum zu messen, was haben wir sozusagen an Content und wie messe ich den? Und da hilft zum Beispiel einfach eine Tabelle sich zu bauen, ganz klassisch mit Excel oder für alle Apple-Nutzer Numbers oder ähnliches. Und so eine Tabelle zu erstellen. Was ich euch schon mal mitgeben möchte, liebe Hörer, denn wir können jetzt diese Tabelle, die ist wirklich relativ komplex, deswegen könnt ihr die gerne im Rahmen meines Newsletters dann auch gerne bekommen. Dann stelle ich diese Tabelle zur Verfügung. Ja, und
sehr gut.
Ja, das bekannteste oder eine der wichtigsten Sachen ist erstmal die URL. Also sprich, die heißt die Adresse der einzelnen Unterseite, weil es www.blablabla.de/coaching oder sowas, ja. Die URL ist die eindeutige Adresse, worüber eine Webseite auch erreichbar ist. Gerade Google nutzt halt die URL, um eine einzelne Seite eindeutig zu identifizieren. Neben der URL gibt es noch den Titel, das Veröffentlichungsdatum. Dann gibt es natürlich noch andere Messgrößen, also was wie Zielgruppe, für wen ist eigentlich der Inhalt gedacht? Welche Funktion soll er im Marketing-Trichter erfüllen? Das ist dann schon, geht dann schon relativ tief, wenn man so ein bisschen tiefer ist. Das ist halt ein bisschen optional, muss man gucken, ob man das nutzt. Aber Stichwort Customer Journey, dazu haben wir ja auch schon mal eine eigene Folge gemacht.
Da habe ich mal so eine Zwischenfrage, Lars.
Ja, immer gerne.
Weil zum Beispiel, es gibt ja auch Unternehmen, die klatschen ja, also die erstellen ja eine Unterseite und eine Unterseite und eine Unterseite für jede Pressemitteilung. Mhm. Und Pressemitteilungen haben ja einen Haltbar, also die haben ja automatisch von ihrer Natur aus eine Haltbarkeit. Was würdest du denn mit der Pressemitteilung bei einem Content Audit machen? Würdest du die komplett löschen, umleiten? Oder würdest du sie bei Typo 3 kann man ja zum Beispiel einstellen, dass die ablaufen?
Also ich würde erstmal gucken, hat die überhaupt Traffic? Ja, also hat da überhaupt schon mal jemand drauf geklickt? Also Pressemitteilungen sind ja schön, sind aber meistens halt so interne Mitteilungen, die eigentlich vielleicht die Zielgruppe nur interessieren und lesen sich meistens ja auch relativ.
Naja gut, meistens, also die werden, die URLs werden dann verschickt an den Presseverteiler, also an die Journalisten. Von denen werden sie dann im besten Fall geklickt. Aber,
also wenn sie wirklich Traffic hat, dann würde ich sie natürlich drin behalten. Mhm. Ja,
auch wenn die Information, die auf dieser PM ist, veraltet ist.
Ach so, wenn sie veraltet ist.
Ja.
Da
sind jahrelange Pressemitteilungen sind da online jetzt. Mhm. Ne? Und da stolpert plötzlich irgendjemand drüber und erkennt vielleicht nicht, dass es eine Pressemitteilung ist, weil nirgendwo Pressemitteilung steht, weil das in der URL nicht steht, weil kein Datum angegeben ist. Also es steht zwar, irgendwo steht zwar Pressemitteilung zum Downloaden, ne, weil die immer noch als PDF angeboten wird, aber genau.
Also würde ich sie entweder löschen oder ich würde eine Weiterleitung, manchmal gibt es ja so eine Übersichtsseite, so den neuesten Pressemitteilungen, dass man zum Beispiel eine Weiterleitung packt auf die Übersichtsseite, die ja dann auch immer gepflegt wird sozusagen. Also das ist ja ein großes grundsätzliches Problem, ne, mit veralteten Mitteilungen oder mit veralteten Beiträgen. Ich sag mal so, rein aus SEO-Sicht hat die natürlich dann auch keine Relevanz.
Ja, richtig, genau.
Insofern könnte man sie einfach löschen, wenn sie aber natürlich irgendwie eine Art andere Relevanz hat, dann ja, zumindest eine Weiterleitung machen.
Ja.
Weil es kann sein, dass zum Beispiel es Backlinks gibt auf diese Pressemitteilungen. Und wenn man die URL löscht, dann geht sozusagen die Wirkung für diese Backlinks auch weg.
Ja.
Und wenn man aber eine Weiterleitung macht auf eine andere Seite, dann behält man sozusagen sich diesen Trust von diesem Backlink. Und wenn man sie einfach löscht, ist auch dieser Trust sozusagen weg. Insofern, das müsste man ein bisschen checken, ob nochmal der entsprechende Verknüpfung da ist.
Okay.
Mhm. Aber meistens kann man wahrscheinlich einfach löschen.
Ja, genau, das dachte ich mir.
Ja.
Die müssen eigentlich auch nicht SEO-optimiert werden, oder? Die laufen ja eh ab.
So ist es.
Ja. Na gut, okay, also dann haben wir noch Performance-Daten, die da noch reinkören in so ein Audit, oder?
Das sind jetzt einige Messgrößen, die es so gibt. Es gibt halt auch noch natürlich auch weitere Performance-Daten, sowas wie Seitenaufrufe etc. Wie gesagt, schaut einfach gerne in die Tabelle rein und man kann sie dann entsprechend auch individualisieren, je nach Anspruch oder je nach Vorgabe, was Sinn macht. Gibt da entsprechend zu der Tabelle auch Hinweise, welche Spalten entsprechend Sinn machen. Nachher muss es ja auch handbar sein. Also wenn ich nachher 30 Spalten habe, das kann ja auch keiner pflegen. Insofern muss man dann entsprechend gucken, welche Messgrößen für einen Sinn machen.
Genau, und den Link zum Newsletter, den setzen wir in die Shownotes.
Ja, und wir sind gerade bei Messgrößen gewesen. Und da will ich zumindest auch nochmal sagen, okay, es gibt halt sozusagen zwei Arten von Messgrößen. Ne? Es gibt quantitative Messgrößen und es gibt qualitative Messgrößen.
Content Crime-File.
Es ist wieder soweit, lieber Lars. Die Content Crime-File ist da. Ja.
Genau. Was ist denn das heutige Verbrechen?
Ja, das heutige Verbrechen ist Content, 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 weil Content is King. lieber Masse statt Klasse und so viel Texte, wie es nur geht, dreimal die Woche veröffentlichen, 5 Posts auf LinkedIn und so weiter. Mhm. Überflutet die Menschheit mit Content, weil Content ist King. Genau.
Ja, gibt doch ordentlich Sichtbarkeit, oder?
Nee. Das ist ja also, das Verbrechen. Es wird dann, ich meine, dann wird da, werden da Dinge rausgeblasen, mit denen gar niemand mehr irgendwas anfangen kann. Es fehlt der Kontext, Hauptsache, keine Ahnung. Jeder macht dies, dann mache ich das auch. Am allerbesten ist ja das Beispiel auf LinkedIn, wie sie alle ihre also sich selbst in so einer Verpackung, ne, diese KI-generierten Bilder mit als Superman oder als irgendwie, keine Ahnung, so Barbie-Puppen-mäßig, ne, das haben sie irgendwie, also sintflutartig ist das über LinkedIn hereingebrochen. Ach, ich weiß auch nicht. Also, und Content is King, ja, ich weiß nicht, ob man als Unternehmen das eigentlich nichts mit Schreiben oder mit Journalismus oder mit Bloggen oder sowas Geld verdient, wirklich so oft veröffentlichen muss. Also ja, Content is King, das ist in gewisser Weise richtig, aber es muss schon der richtige Content sein. Und das ist so ein Mythos.
Das ist das Entscheidende, ne?
Ja, oder?
Das ist natürlich durch KI,
wird's schlimmer
werden. Das ist natürlich
so
ein bisschen wie an verbotenen Früchten naschen, wollte ich beinahe sagen. Also das ist so man denkt so, oh, es ist total einfach, ja. Ich muss, kann einfach auf Knopfdruck eigentlich sozusagen jetzt was raushauen. Und das ist natürlich, die Verführung ist groß und da leidet natürlich oftmals einfach die Qualität drunter.
Ja.
Und was ist dann gute Qualität? Also, ja, also wir reden in Zeiten von KI, kann jeder mal schnell irgendwie so einen Glossarartikel sozusagen produzieren. Wo wir früher vielleicht noch 2 Stunden recherchiert haben, das ist in 5 Minuten rausgehauen.
Ja.
Aber was bringt dir denn der 50. Erklärung, weiß ich, was nehmen wir im Marketing, weiß ich, wie die Startseite gut strukturiert ist oder sowas.
Ja.
Also das gibt es dann einfach Schwämme und das Entscheidende ist natürlich, bist du wirklich der Experte für das Thema und dann sozusagen auch Content zeichnet sich dann dadurch natürlich aus, auch wirklich aus erster Hand Erfahrungen sozusagen mit einfließen zu lassen und natürlich auch am Ende funktioniert der Content auch von den Messgrößen wieder. Sind wir wieder bei den Messgrößen?
Genau.
Zu sagen, ja, also wenn wir das nicht messen, was wir da an Content produzieren, ist das natürlich erstmal, wenn du so willst, eine Maßnahme, eine Beschäftigungsmaßnahme innerhalb eines Unternehmens. Ja, dann freut sich vielleicht der Chef darüber, weil er denkt, wow, was hauen wir hier alles raus? Aber wenn nachher dadurch keine neuen Kunden, keine neuen Anfragen kommen etc., dann ist das natürlich erstmal nur ein Selbstzweck. Und da kommen wir nicht wirklich weit mit.
Ja, Lars, dann lass uns weitermachen mit den Messgrößen für das Audit. Du hast gerade vor den Content-Crime-Files von quantitativen und qualitativen Messgrößen gesprochen. Was meinst du denn damit?
Messgrößen kann man grundsätzlich in 2 Kategorien teilen, qualitativ und quantitativ. Also quantitativ wäre sowas wie Traffic oder Anzahl Webseitenbesucher. Die Verweildauer, also ist jemand Nutzer 20 Sekunden auf einem Beitrag zum Beispiel, Engagementrate, sowas kann man zum Beispiel mit Google Analytics messen. Die CTR ist auch wieder so ein Marketingbegriff. Da geht es um, wie häufig wird sozusagen eine Webseite bei Google geklickt.
Also kann CTR bedeutet ja, Click-Through-Rate, oder?
Danke dir, Valerie, genau, das ist es. Und das sind halt wirklich Messgrößen, ja. Da steckt sozusagen wirklich eine Zahl dahinter. Also deswegen quantitativ. Ne? Mhm. Und dann entsprechend gucken, welche Messgröße passt halt entsprechend zu meinen Zielen. Und das sind dann sozusagen diese Messgrößen, die man für dieses Audit nutzt. Und anhand dessen kann man natürlich auch einfach Content bewerten. Also eine hohe CTR spricht halt auch zum Beispiel finde entsprechend, dass ein Content entsprechend auch eine gewisse Qualität hat oder dass es sozusagen zu der Zielgruppe passt etc. Weil halt häufiger auf einfach die Webseite angeklickt wird, wenn sie bei Google erscheint etc. Es gibt aber auch qualitative Messgrößen. Das wäre sowas wie die User Intention, also User, die Absicht sozusagen. Auch das ist so ein SEO-Begriff. Da geht es einfach darum zu gucken, okay, passt sozusagen der Inhalt zu der Erwartung des Nutzers. Ja? Erwartet der Nutzer jetzt zum Beispiel eher einen informativen Text oder eher sozusagen so einen transaktionalen, also was Verkäuferisches? Und wenn das nicht passt, dann kann zum Beispiel mit dem Ranking zum Beispiel teilweise nicht funktionieren, weil der User gibt irgendwie kaputte Fahrradkette ein, fällt mir jetzt ganz spontan ein, und dann erwartet er vielleicht dazu irgendwie ein Tutorial und dazu aber gibt es dann irgendwie nur, keine Ahnung, Vergleiche von Fahrradketten oder so. Ja? Passt vielleicht irgendwie vom Inhalt nicht. Ist jetzt ein bisschen sehr konstruiert, aber man weiß, glaube ich, was ich meine.
Mhm.
Genau, und es gibt halt auch dann entsprechend noch andere Messgrößen. Produziert ist die Zielgruppenrelevanz gegeben, also passt sozusagen die Ansprache vom Content, spreche ich wirklich auch die Zielgruppe an, die ich erreichen will, was halt noch so ein typisches typische Messgröße ist, einfach die Aktualität. Mhm. Hatten wir es ja gerade davon, also bringt halt nichts Content, der einfach sachlich vielleicht noch stimmt oder vor 5 Jahren noch gestimmt hat und jetzt halt nur zum Teil stimmt, noch auf der Webseite zu haben, das sollte man entsprechend halt auch in so einem Audit entsprechend auch berücksichtigen.
Mhm.
Genau,
oder das sind
so die typischen Messgrößen.
Oder auch das, ja, was du vorhin zu den Pressemitteilungen gesagt hast, ne? Also man muss sich einfach überlegen, welche Lebensdauer haben denn diese Inhalte überhaupt? Genau.
Richtig, genau, mhm, ja.
Gleich geht's weiter. Ihr findet Lars übrigens auf rundumsichtbar.de oder auf LinkedIn unter Lars Stetten und mich auf valerie-wagner.de und auch auf LinkedIn unter Valerie Wagner. Viel Spaß beim Weiterhören.
Und ich denke jetzt, wir haben eben vorhin das Problem beschrieben und jetzt
wollen wir schon zur Lösung übergehen. Sehr gut. Genau. Also wir haben ja quasi dann unseren Content Audit durchgeführt und eine Analyse gemacht, ja, die berühmte Ist-Analyse. Und ich wiederhole nochmal, was das Problem war. Also wir haben irgendwie 1000 Unterseiten gehabt. Es gibt Texte von internen und externen Textern. Es wird auf KI-Tools zurückgegriffen und die Webseitenbesucher sind sehr gering. Es sind nur 300 und man erkennt, und meistens ist es die falsche Zielgruppe. Genau, das bedeutet also, die Analyse hat dann ergeben, dass es eben viele ähnliche Inhalte hat, ja, kein klarer Keyword-Fokus. Also das ist ja, ich meine, das können wir ja auch, ne, wir beide unterhalten uns ja auch hin und wieder mal über meine Webseite. Bei mir ist es mit den Keywords ja auch so eine Sache, weil ich halt so vielseitig interessiert bin, ist mein Traffic halt entsprechend eingebrochen, beziehungsweise wird es eben nicht so ausgespielt. Aber dort ist es jetzt so, dass es viele ähnliche Inhalte gibt und kein klarer Keyword-Fokus vorhanden ist. Was meinst du denn mit, oder was ist denn ein Keyword-Fokus? Hast du da vielleicht gerade jetzt für dieses Fitnessstudio ein Beispiel, Lars?
Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ich habe halt zum Thema Krafttraining einen Beitrag oder ich habe vielleicht 4 Beiträge, die alle irgendwie sich um das Thema Krafttraining drehen oder Krafttraining-Übungen machen wir jetzt, ja.
Mhm.
Ich habe mal da einen Beitrag geschrieben, da mal eine Übung, mal einen anderen Beitrag, da habe ich wieder 2 Übungen gemacht und so weiter. Oder ich habe auch ein bisschen mischt, teilweise, weiß ich, ich habe über, keine Ahnung, über Muskelaufbau gesprochen und dann habe ich aber auch über Krafttraining gesprochen und also Mischformate. Und dann ist für Google eigentlich nicht klar, welcher Beitrag soll jetzt eigentlich zu dem Keyword Krafttraining Übungen zum Beispiel ranken.
Mhm,
ja?
Mhm.
Und das heißt, dann hast du halt sehr viele ähnliche Beiträge. Da wäre halt eine Lösung, die zum Beispiel zusammenzuführen, um einfach sozusagen von diesem Keyword oder von diesem Begriff her, im Idealfall hat man halt vorher schon eine Keyword-Analyse gemacht und ich möchte halt für Krafttraining Übungen ranken, also bei Google gefunden werden. Und dann schaue ich halt, okay, was gibt es denn für Beiträge? Mhm. Und wenn es halt so ein bisschen nach Gefühl und Wellenschlag passiert ist, kommen halt schnell solche Mischformen halt sozusagen zustande. Mhm. Ja.
Genau, dann hat die Analyse noch ergeben, dass es Inhalte mit wenig Engagement gibt, besonders bei den PDF-Inhalten. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass man für diese PDF-Inhalte vermutlich Newsletter abonnieren muss oder halt ein Formular ausfüllen muss, damit man das bekommt. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass halt nicht, also dass das wahrscheinlich nur nicht gut genug beschrieben wird, was man da bekommt. Und dann deswegen gibt es da keine Klicks drauf, weil Google das halt auch nicht einschätzen kann, um was geht es da eigentlich. Und der Mensch, der es liest, versteht es auch nicht so ganz. Also,
und da kommt nochmal der Usability-Faktor auch mit rein. Also ja. Es kann halt sein, wenn ich, also PDF werden durchaus von Google gut sozusagen gefunden. Ja, aber wenn ich halt auf, Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn ich halt irgendwas eingebe bei Google, dann erwarte ich halt eine normale Webseite und auf einmal lande ich auf einer PDF-Datei. Mhm. Und manchmal passiert sogar, dass dann kommt bitte erst, ich muss erstmal in den Reader runterladen, weil ich vielleicht gar keinen passenden Reader habe. Also das kann halt so, du hast sozusagen so einen Formatbruch drin.
Ja. Ja.
Und das kann halt dazu führen, dass die Leute halt abspringen oder verwirrt sind, etc., etc. Mhm. Und du kannst sie halt auch nicht gut miteinander verknüpfen. Also bei einer normalen Webseite kannst du halt die schön miteinander verlinken. Innerhalb von der PDF kannst du halt nicht auf eine andere Unterseite verlinken. Mhm. Also jedenfalls nicht so wirklich schön, ja, wenn man es mal so will.
Dann gibt es 70% der Webseiten haben nahezu keinen Traffic. Da würde ich sagen, knallhart raus damit, oder?
Meistens ja. Mhm. Oder halt irgendwie eine Weiterleitung einführen, etc. Also genau.
Dann gibt es die Startseite und die Angebotsseiten, die haben eine Besuchsdauer von über einer Minute und viele andere nur unter 20 Sekunden. Das ist natürlich auch bitter.
Könnte ein Zielgruppenproblem sein, sozusagen, ja. Mhm. Also die Startseite spricht vielleicht die richtigen Leute an, aber es gibt vielleicht Unterseiten, wo man dann vielleicht wieder, wo das Interesse, also so eine niedrige Besuchsdauer zeigt ja, okay, scheint irgendwie nicht so richtig zu der Zielgruppe zu matchen oder so. Das kann so könnte was sein, also das dann einfach nochmal prüfen, passt der Inhalt wirklich.
Mhm. Ja. Und dann gibt es noch kaum interne Verlinkungen. Das natürlich, also das muss ich wirklich sagen, interne Verlinkungen, das ist also sowas von eine low-hanging fruit. Also lower geht's gar nicht. Das ist ja so easy, da ein bisschen On-Page-SEO zu machen. Mhm. Ja. Genau, aber da können wir jetzt eigentlich schon, ich habe es ja schon gesagt, ne, wir pflücken jetzt mal die low-hanging fruits. Und was können wir da machen? Was ist die Lösung? Du hast jetzt ein paar Sachen schon gesagt, aber da waren ja beispielsweise die Anpassung von den Titeln irgendwie, dass die Seite besser rankt, dass besser verstanden wird, worum es geht. Dann die Überarbeitung von Beiträgen, die auf Seite 2 oder 3 bei Google sind und Teilen von traffic-starken Beiträgen auf anderen Kanälen, auf Social Media oder vielleicht, ja, wie auch immer.
Zum Beispiel.
Um eben mit
Newsletter oder was auch immer.
Oder Newsletter, kann ja auch, ne? Genau. Ja. Und du hast es schon angesprochen, Zusammenführen von Seiten mit ähnlichen Inhalten. Also du meinst zum Beispiel auch Blogartikel, die jetzt irgendwie was dasselbe behandelt haben, daraus vielleicht so ein Evergreen zu machen oder so ein längeres Ding auch, so ein richtig ausführliches How-to oder was weiß ich. Wie zum ernähre Beispiel, ich genau. mich, wenn ich Kraft aufbauen möchte? Genau. Und dann tatsächlich auch Löschen von Inhalten mit wenig Traffic, die nicht zur Zielgruppe und zum Angebot passen. Ja, kill your darlings. So ist es.
Genau.
Und die interne Verlinkung mit Themen eher in ähnlichen Seiten.
Das Content-Fundstück der Woche.
Ich habe ein Content-Fundstück der Woche mitgebracht.
Ja, cool.
Mhm. Wir hatten es ja auch schon mal öfters drüber. Und natürlich ist bei uns auch die künstliche Intelligenz eingezogen, ist ja klar. Sind ja da immer am Puls der Zeit. Und ich habe verschiedene künstliche Intelligenzen jetzt getestet, um Podcast-Episoden zu transkribieren. Aber wie du weißt, ist mir natürlich, also meine Stimme ist mir wichtig, dass es meine Stimme bleibt und nicht irgendwann mal irgendjemand, keine Ahnung, meinen Mann anruft und sich anhört wie ich. Und auch eben meine Daten, meine persönlichen Daten sollen auch geschützt sein. Und deswegen habe ich zwei lokale Transkriptionstools getestet. Das nennt sich, einmal ist es Whisper. Das ist von OpenAI. Ist jetzt nicht so. Aber ich habe neulich mal, also ich habe sie am Anfang auch geprüft, ob es wirklich so ist. Ich habe das Internet gekappt und es hat trotzdem funktioniert. Also es ist tatsächlich lokal. Und das andere, das gibt's, also Whisper gibt's, glaube ich, für iOS und für für Windows. Muss ich mal kurz testen. Transcription. Und das andere ist Aiko und das gibt's allerdings nur für iOS, weil das gibt's im App Store. Ja. Genau. Ah ja, da gibt's, also für Whisper Transcribe heißt das, gibt's beides. Genau, kann man sich bei Google Play und bei iOS oder im App Store halt runterladen. Und ich bin, also natürlich, ich bin total begeistert, ne? Ich saß ja vor 8 Jahren oder auch schon noch vor 5 Jahren saß ich ja vor meinem Rechner und habe aus einer Podcast-Folge ein Video gemacht, um es auf YouTube hochzuladen, weil das nämlich der einzig kostenfreie Transkriptor war, den es gab. Ja. Und dann habe ich das, quasi da gebetet, dass YouTube das macht, weil das hat es nicht immer gemacht. Dann habe ich es runtergeladen, dann hatte ich einen Kauderwelsch, weil natürlich YouTube American, ne, die können Deutsch nicht so wirklich. Dann bin ich nochmal 8 Stunden dran gesessen, um Groß- und Kleinschreibung und die Umlaute umzuschreiben und daraus dann einen strukturierten Blogartikel zu machen. Und deswegen bin ich total begeistert davon, dass Whisper und auch Aiko innerhalb von nicht Minuten, nicht Sekunden, nicht Minuten, Stunden, also die brauchen trotzdem noch Stunden, ein astreines, extrem präzises, mit Interpunktion, mit allem, mit Groß- und Kleinschreibung, mit allem Transkript mir rausspucken, wirklich. Also neulich hatte ich einen Podcast eine Stunde, das musste ich über Nacht laufen lassen. Der rechnet dann auch immer aus, wie lange er braucht und da hat er 17 Stunden angegeben. Das kommt natürlich auch drauf an, wird Dialekt gesprochen, wird kein Dialekt gesprochen und so weiter, also bei Aiko. Und natürlich kommt es auch auf den Arbeitsspeicher des, also ich habe ein MacBook Pro des MacBooks an oder des PCs dann an, ja. Dann, wenn es ein größerer Arbeitsspeicher ist, dann geht es sicherlich ratzifatzi. Ich habe jetzt halt nur so einen mittelgroßen. Also ich bin wirklich extrem begeistert und es hilft mir wirklich. Und das Tolle ist halt, dass es lokal ist, dass ich nichts ins Internet hochlade, sondern dass ich das innerhalb meines Computers machen kann. Und dann kann ich daraus tolle Blogartikel erstellen, ne? Also strukturieren und so weiter. Zitate raussuchen, Zitate auch für Zitatkacheln auf Social Media und so weiter. Das ist richtig cool. Also sehr zu empfehlen, verlinke ich auch gerne in den Shownotes.
Super, ja. Also ich kannte bis jetzt hauptsächlich Transkriptionstools auch, die halt super schnell sind, aber natürlich erstens nicht lokal laufen. Also, und zweitens dann auch ein bisschen an der Genauigkeit natürlich. Sind okay, aber jetzt, wie du es mir auch erzählt hast, trotz Dialekt wirklich gut funktionieren, finde ich schon echt ein Game Changer. Und dann ist ja nun auch kein Problem, das Ding abends sozusagen anzustellen und morgens früh das Ding zu haben.
Genau.
Da sind ja nun 6 oder 8 Stunden auch kein Thema. Ja. Insofern, ja, super klasse Tipp. Gebt uns gerne mal Feedback, wenn ihr das getestet habt. Wie eure Erfahrungen sind oder wenn ihr noch andere Tools habt, auch immer gerne her damit.
Genau, das würde mich auch interessieren, ja. Wunderbar, dann haben wir jetzt noch einen Menüpunkt für diese Folge, Lars, und zwar was machen wir denn jetzt mit diesem Ergebnis, ne? Also wir haben ja gesagt vorhin, wir pflücken die low-hanging fruits, ne? Wir passen Titel an, wir überarbeiten Beiträge, wir teilen nochmal traffic-starke Beiträge, wir führen Seiten zusammen, wir löschen Inhalte mit wenig Traffic und wir verlinken thematisch ähnliche Seiten. Aber wie gehen wir es an? Also wie können wir das angehen? Ich meine, es ist ja auch immer unterschiedlich, ne? Hast du eine große Marketingabteilung oder hast du innerhalb der Marketingabteilung nochmal eine Digital-Marketingabteilung oder bist du Einzelunternehmer und musst es irgendwie machen? Da haben wir ja jetzt verschiedene Sachen uns ausgedacht oder nicht ausgedacht, sondern uns aufgelistet. Was man da mal zuallererst machen sollte, ist mal diese Maßnahmen priorisieren. Ne? Also,
genau, also.
Ja.
Da haben wir ja vorher auch schon ein bisschen gesprochen. Stichwort Low-Hanging Fruits. Also wirklich, es geht natürlich darum, wir haben nachher einen riesen Maßnahmen sozusagen Paket und boah, was mache ich jetzt erstmal damit? Ja, brauche ich ja gefühlt irgendwie 6 Monate dafür, um das alles umzusetzen. Und muss ich das überhaupt alles erstmal umsetzen? Und dann natürlich erstmal die Dinge umsetzen, die erstmal relativ schnell umsetzbar sind. Ja, also einen Titel zu ändern auf einer Unterseite kann massiv schon den Traffic verbessern, weil man durch die Keywords dann sozusagen matcht, zu dem man gefunden werden möchte, aber ist halt eine Arbeit von ein paar Sekunden. Ja, mehr Arbeit ist natürlich irgendwie aus einem Beitrag den entsprechenden nochmal sozusagen aufzumotzen, um den vielleicht für den Keyword besser gefunden zu werden, um dann nochmal eine Recherche zu machen, um nochmal andere Aspekte reinzubringen und so weiter. Aber auch da schauen, okay, was sind denn schon Beiträge, die wirklich auch schon gut zum Beispiel bei Google ranken, zum Beispiel auf Platz 4 bis 10, aber nach weiter nach oben zu bringen, in die Plätze 1 bis 3, wenn ich irgendwas Platz 4, 5, 6 bin, das ist halt sozusagen, die Besucherzahlen werden halt exponentiell steigen, um so ein pro Platz sozusagen. Mhm. Also es kann halt schon sein, dass ich, wenn ich auf Platz 4 bin und dann komme ich auf Platz 2, dass auf einmal die Zugriffszahlen sich vervier- oder verzehnfachen. Mhm. Und das reicht manchmal dann wirklich nur kleine Anpassungen an einem Beitrag. Also solche Sachen priorisieren, zu gucken, okay, was natürlich immer nach dem Ziel, nachdem ich halt natürlich mein Content Audit ausgerichtet habe. Also Priorisierung ganz wichtig.
Mhm. Und dann gibt's noch, da schlägt ja mein Projektmanagement-Herz höher, ne? Erstelle einen konkreten Aktionsplan. Lege fest, wer was bis wann erledigt. Ach, ich lieb's. Genau das, ja. Um das geht's nämlich, ne? So ein bisschen Commitment und wirklich auch das zu schaffen, auch wenn man es alleine macht, ne? Bis dann und dann möchte ich, keine Ahnung, 5 Seiten überarbeitet haben oder zumindest die interne Verlinkung glattgezogen haben oder was auch immer. Mhm. Also das sind wirklich, das ist richtig wichtig, sich selber oder auch dem Team Aufgabenpakete beschreiben und auch Deadlines zu setzen. Ja.
Richtig. Also eigentlich klingt das ja so fast, also normal oder selbstverständlich.
Mhm, ist es aber nicht.
Ist es halt nicht. Im normalen Alltag, gerade wenn das vielleicht die Webseite, es gibt so viele andere Projekte, dann hat die Webseite gerade vielleicht auch nicht die höchste Priorität oder so.
Ja.
Oder dieses Audit, schiebt man immer vor sich hin sozusagen. Ich meine, wir haben für unseren Podcast auch einen Redaktionsplan, da sind wir sehr glücklich, glaube ich, drüber.
Ja, total.
Ich kenne mich selber, wenn man das nicht beachtet, dann verfranzt man sich extrem schnell. Klare Zuständigkeiten sind extrem wichtig.
Ja.
Ja.
Dann haben wir noch Evergreen-Inhalte. Die sollte man aktuell halten, weil diese Inhalte sind quasi zeitlos und die gehen immer. Ja, also die kann man auch eben, und das ist ja das Tolle, das ist ja dann auch wieder, da hat man eine Glossarfolge zu, Content Recycling, die kann man immer wieder anpassen, überarbeiten, aber das sind Dinge, nach denen wird immer gesucht oder das interessiert die Leute immer oder so, ne? Das ist einfach, ja, Evergreen halt. Und da muss man
relevant bleiben. Darf ich mal ein schönes Beispiel?
Ja.
Also ich bin immer wieder fasziniert, also ich gucke natürlich auch selber mal zum Thema Podcast SEO oder Podcast Marketing, was gibt es da aktuell wieder an neuen Beiträgen, um ein bisschen Konkurrenzanalyse zu machen, und ich finde immer noch mal wieder Beiträge, wo es heißt, denk an Google Podcast, ja, und Google Podcast wurde als Service, ist glaube ich vor gut einem Jahr eingestellt,
ja,
und wenn dann einfach der Tipp 3 von 10 heißt irgendwie, denk an Google Podcast oder sei da auch präsent, dann weiß ich, okay, ja, gut. Das ist nicht mehr aktuell und das schlägt sozusagen auch auf die Vertrauenswürdigkeit oder Glaubwürdigkeit ein. Da denkst du dir, Naja, gut, wenn der schon hier irgendwie nicht, dann wenn der mir Tipps geben soll, dann kommt er mit sozusagen aus der Steinzeit mit den Tipps an und passen die wirklich.
Das ist so wie früher Google Plus. Das hat aber auch lange gedauert, bis das von den, von den Listen der Social Media Kanäle verschwand. Das alte Google Plus,
ich kann mich gut erinnern. Sehr schön.
Genau. Dann haben wir noch identifiziere Content-Lücken und plane neue Inhalte. Ja, klar, Aktualität. Ja. Ist auch immer schön, aber nicht jetzt hier in dieses Content is King verfallen, sondern mit Ziel und Verstand bitte, ne?
Genau, also nochmal gucken, vielleicht irgendein Aspekt, dann sind wir wieder am Thema Keyword-Fokus, auch da kann man mit einer schönen Keyword-Analyse gucken, okay, was sind da nochmal, auf welche Keywords ich gehen will, für die ich noch vielleicht auch noch einen Beitrag machen kann, vielleicht habe ich sogar schon was gemacht, was aber noch nicht richtig optimiert ist, also da gibt es auch Tools, die einem dabei helfen, genau, diese Lücken zu finden.
Ja. Und was ich besonders schön finde, kommt jetzt, lerne aus deinen Erfolgen. Das ist richtig cool, weil da geht es um die Frage, welche Inhalte performen besonders gut. Versuche zu verstehen, warum, und erstelle noch mehr Content, der so gut ist. Jetzt sage ich sogar selber, erstelle noch mehr Content. Natürlich nur mit Ziel und Verstand. Super. Genau, aber nutze diese Erkenntnisse einfach für die Content-Erstellung. Ja, und jetzt, Lars, last but not least, mache den Content Audit zu einer regelmäßigen Routine. Wie oft sollte man dann denn so ein Content Audit durchführen?
Na gut, also das hängt natürlich immer wieder ein bisschen von den Ressourcen ab und so, du brauchst jetzt nicht irgendwie einmal im Monat einen Content Audit machen, ne? Also ich sag mal, realistisch ist vielleicht wirklich einmal pro Jahr oder so, ja, so ein Content Audit zu machen. Hängt, wie gesagt, auch davon ab, wie schnell du auch neuen Content produzierst.
Vor allen Dingen,
alle 2 Jahre würde ich schon sagen, aber einmal im Jahr wäre super.
Ja, genau. Vor allen Dingen, weil wenn du dir überlegst, ne, jetzt egal ob kleiner Unternehmer, Einzelunternehmer, Handwerksbetrieb, KMU oder Riesenkonzern, wenn man das regelmäßig macht, dann bekommt man diese Probleme nicht, wenn man jetzt zum Beispiel vor einem Relaunch steht oder vor einem Redesign oder vor dem Wechsel von einem CMS zu einem anderen CMS, dann bekommt man, weil dann ist es ja eine Mammutaufgabe. Ja? Du hast es noch nie gemacht, du musst alle Seiten anschauen und du denkst ja, boah, das schaffe ich nicht oder das ist viel zu viel oder wie auch immer, wie fange ich an, ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Wenn man es regelmäßig tut, hat man einerseits...
Also im Idealfall baust du halt wirklich diesen Audit ein Stück weit auch in deinen Prozess schon mit ein. Ne?
Richtig, genau, ja.
Ne? Und dann brauchst du vielleicht in den klassischen Content Audit gar nicht oder der ist halt, wie du schon gerade schön gesagt hast, der ist halt dann, ist nicht mehr diese Mega-Geschichte, sondern es ist halt wirklich eine Aufgabe, die man relativ schnell gehandelt kriegt.
Genau, Lars, auf deiner Internetseite rundumsichtbar.de, ganz unten im Footer, findet man den empathischen Newsletter, Megatitel für einen Newsletter übrigens. Und wenn man sich da anmeldet, dann bekommt man den die Excel oder du wirst sie dort irgendwo verlinken.
Ja, genau. Also ich werde es, wie gesagt, im Newsletter erwähnen und jeder, der es haben will, kann sich natürlich auch nochmal direkt an mich auch gerne auf LinkedIn wenden.
Wunderbar, sehr schön. Ja, dann viel Spaß beim Content Audit, liebe HörerInnen. Und wenn es Fragen gibt, eben, wisst ihr ja, wir sind über LinkedIn oder unsere Internetseiten zu erreichen.
Und wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung.
Ehrlicherweise, das finde ich ja immer. Wir freuen uns über eine Bewertung, egal wie viele Sterne. Aber bei einem Stern müsst ihr schon kommentieren, warum. So würde ich das sagen.
Ist in Ordnung. Da wäre ich schon ein bisschen beleidigt. Also, aber gut. Ist okay.
Naja, gut, solange es argumentiert ist, kann man drüber sprechen.
Da hast du recht.
Okay, Lars, war wieder toll. Tolle Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf bald wieder. Ciao, ciao.